Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Ich habe heute Professor Dr. Jörg Spitz und die Frau Dr. Petra Wiechel hier zusammenbringen dürfen in der Swiss Mountain Klinik, um mit Ihnen einfach mal über das Thema Autoimmunerkrankungen zu sprechen. Nach dem Intro legen wir los. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, lieber Jörg, liebe Petra. Schön, dass ihr da seid und ich die Ehre habe, mit euch zusammen heute zwei schöne Tage zu verbringen. Und da fange ich doch gleich an bei dir, liebe Petra. Autoimmunerkrankungen. Mir scheint so, als ob das richtig so durch die Decke geht und immer mehr Menschen damit konfrontiert sind.
Ja, das ist auch so. Also das ist auch die reine Realität, die wir beobachten und immer irgendwo noch den Ansatz dessen fahren, dass wir die Diagnose sehr schnell dann sichern. Und eigentlich in unserem therapeutischen Handeln sehr, sehr monoton und einseitig sind durch Immunsuppressiva. Wenn wir noch vor 25 Jahren eigentlich verlesen sagen mussten, die Autoimmunerkrankten konnten eigentlich gut bestimmt werden, ist es heute ein rasanter Anstieg, der bis an 200 reicht. Das heißt Tendenz zunehmend. Und die, glaube ich, Dramatik des Ganzen ist, dass wir sie nicht hinterfragen und dass wir versuchen, immer besser zu verstehen, wo setzen wir eigentlich langsam den Nährboden, dass sich über 15 oder 20 Jahre ein Autoimmungeschehen in unserem Körper entwickeln kann.
Du hast mir mal gesagt, eben vor 25 Jahren ungefähr habt ihr noch einen Fall gesucht überhaupt, um mal anzuschauen, wie ein Hashimoto aussieht, nichts gefunden.
Es war damals in der Charité kein Patient stationär, der eine Autoimmunerkrankung hatte. Ich erinnere mich einfach noch an diesem Nachmittag, man wollte den akquirieren und es war niemand in der Klinik. Aber heute ist es so, dass wir jede Woche Menschen haben mit diversen Autoimmunerkrankungen. Da ordnet sich ja die MS ein, es ordnet sich die Schuppenflechte ein, es ordnet sich ein die Vitiligo, Weißfleckenkrankheit. Eine Fülle an Erkrankungen, die als Autoimmungeschehen heute identifiziert werden, aber vielleicht gibt es noch auch im Hintergrund Autoimmungeschehen und wir sollten, glaube ich, medizinisch ganz viel mehr Wert in diesem Rahmen Subhealth. Also es ist ja immer eine lange Zeit von 10, 20 Jahren, wo der Körper mit Belastungen schon sich auseinandersetzt, die wir aber klinisch aufgrund auch der Ernsthaftigkeit, finde ich, heute viel früher erkennen müssen, dass sie ein Autoimmungeschehen über Jahre dann triggern können.
Gut, du hast vorhin noch das Wort Immunsuppressiva genannt. Ist das die Behandlungsform?
Ja, das heißt, dass ich natürlich diesen Entzündungsmechanismus, der stattfindet, man ist ja immer noch heute der Meinung, das ist ein Geschehen im Organismus, der in einer sehr starken Aggressivität durch die Entzündung sich selbst aggressiv angreift und damit auch zerstört. Jegliche chronische Entzündung hat natürlich auch einen Zerstörungseffekt, während die akute Entzündung ein ganz wertvolles Geschehen ist vom Organismus. Aber dennoch ist sie auch eine Folge von einem Geschehen. Und diese Fragen müssen wir beantworten. Dann kann ich ja auch als Mensch eher wissen um die Dinge, reagieren um die Dinge und vielleicht auch die Tendenz zu einem Autoimmungeschehen vorher noch in irgendeiner Form beeinflussen.
Shit. Wie siehst du das, Jörg, im Moment? Hat da die Schulmedizin jetzt irgendwie auch schon mal auf die Ursachen geschaut?
Was die Frequenzen angeht, da bin ich bei euch. Es geht absolut immer weiter hoch. Und die Erklärung dafür ist eigentlich relativ einfach. Wir wissen heute, dass das Immunsystem keine Schlägertruppe ist, die ein paar Viren umbringt oder ein paar Bakterien umbringen soll, sondern sie ist Teil des hochkomplexen Steuerungsprogramms, das wir im Körper haben. Und diese Steuerung ist genauso komplex. Also die Steuerung des Immunsystems alleine ist genauso komplex wie das Immunsystem selbst. Und es sind viele, viele Faktoren nötig, damit dieses Immunsystem wirklich funktionieren kann. Wir haben gestern aus irgendwelchen Gründen über Eiweißzufuhr gesprochen. Da denken wir an die Sehnen, an die Knochen. Das Immunsystem besteht aus Zellen. Diese Zellen bestehen aus Eiweiß, sie haben Proteinhülle. Das heißt, wenn ich jetzt karrektisch durch die Gänge laufe und nicht genügend Eiweiß habe, wird mein Immunsystem automatisch schwächer als einer der Faktoren. Ein ganz anderer Faktor, der in der Mainstream-Medizin überhaupt nicht wahrgenommen wird, ist die Tatsache, dass das Immunsystem wie alle anderen Organe in der Schwangerschaft entsteht, in den ersten Lebensjahren entsteht und auch feingetunt wird, ausgebildet wird. Und damit das passiert, braucht der Körper der Mutter Vitamin D. Hat sie zu wenig Vitamin D, wird das Immunsystem nicht komplett blockiert, aber es wird falsch getuned. Es werden dort die Zellen gefördert, die diese Entzündung fördern.
Entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingsexperten auf Wikisana.
Warum wissen wir nicht, aber wir wissen, dass es so ist. Das heißt also, ein Kind von einer Mutter, die zu wenig Vitamin D in der Schwangerschaft hatte, das sind die Kinder, die dann schon den Milchschorf bekommen, die früh schon Rheuma bekommen und so weiter und so fort. Warum? Weil das Immunsystem in seiner komplexen Aufgabe gestört ist und einseitig reagiert. Und im weiteren Leben ist es sehr einfach, sich zusätzliche Fehlfaktoren einzuhandeln, die alle auf das Immunsystem gehen, ob das Stress ist oder. Und zum Schluss haben wir eben ein Immunsystem, was platt ist, was nicht mehr für den Körper das tut, was es tun sollte, nämlich richtig regulieren, sondern autoimmun irgendwelche Dinge tut, die dem Körper nicht bekommt. Und dazu gehören unter anderem eben die chronischen entzündlichen Veränderungen. Also insgesamt ist es klar, nur wie kriegen wir das wieder los?
Also die Beobachtung ist ja in den vielen Jahren, es braucht immer drei Dinge, dass es überhaupt entsteht. Und dafür setzen wir eigentlich schon in der Kindheit den Samenkorn, indem wir impfen. Und es braucht letztendlich im Rahmen der gesamten Entwicklung zu einem Autoimmungeschehen immer drei Dinge. Das erste ist, es gibt keinen Menschen mit einem Autoimmunproblem, der einen intakten Darm hat. Das heißt, in dem Moment, wir wissen ja erst seit einigen Jahren von dem sogenannten Leaky Gut. Aber das ist gerade eine Überlegung, die mir die Tage gekommen ist, warum sind eigentlich so viele Dinge in meinem Leben so positiv verlaufen? Weil die erste Aussage war in der Ausbildung zu einem ganzheitlich denkenden Arzt, kümmere dich als erstes immer um den Darm. Und allein dieses dafür Sorge tragen hat ganz oft dem Körper eine Kraft zurückgegeben, wo er das, was er auf einer symptomatischen Ebene gezeigt hat, nicht mehr brauchte. Da habe ich nie so drüber nachgedacht, aber wahrscheinlich waren es die Ereignisse, die man beobachtet hat, wo man sagt, den Weg muss ich immer weiter verfolgen. Es macht keinen Sinn, irgendwas zu wollen, wenn da eine, sag ich mal, Störung ist. Und das, was wir heute wissen im Rahmen des sogenannten Leaky Guts zum Beispiel, heißt ja, dass sich sogenannte Endotoxine, alles, was im Darm dreimal gefiltert werden muss, dass diese Immunbarrieren langsam weggebrochen sind und ständig jetzt auf körperlicher Ebene den Körper konfrontieren, was sie aber nicht sollten. Endotoxine nennt man Bruchstücke von gramnegativen Bakterien. Das ist Skatol, Schwefel, Wasserstoff, Ammoniak. Das sind Pilze, Bakterien, Viren. Das heißt auch Scheiße. Das heißt, wenn das ungefiltert und der Körper hat ein System von drei Immunbarrieren, die das abklären, darfst du rein oder musst du den Körper verlassen, weil das ist Hoheitsgebiet. Wenn die wegbrechen und unkontrolliert jetzt auf eine körperliche Ebene kommen im Blut, das hast du sehr schön gesagt, dann läuten alle Alarmglocken, weil du bist ein Fremder, ich muss dich erkennen. Und damit wird das Milieu auf eine Ebene gestört, dass ich so nicht in der Waage halten kann. Weil der Organismus natürlich auch im Rahmen seiner Immunleistung nur das bereitstellt, was benötigt wird. Und wenn diese Prozesse chronologisch überfordert werden, weil wir natürlich auch dafür Sorge tragen im negativen Sinne als Ärzte durch die Impfung, durch die Ernährung unserer Kinder, wir Mütter nicht wissend oder nicht ausreichend interessiert, was kann den Kindern eher eine Instabilität geben als eine Stabilität fürs Leben. Das sind dann Dinge, die ein Immunsystem völlig überfordern. Und das heißt, es muss jetzt ständig diese Last im Blut korrigieren. Es hört nicht auf, es hört gar nicht auf, weil die Infektionsrate steigt, weil die Entzündungen steigen.
Aber damit, das Gedankengut, dass die Reaktion des Immunsystems krankhaft ist, ist ja auch falsch. Es ist eigentlich die richtige Reaktion.
Absolut, die Natur macht gar keinen Fehler und dazu gibt es auch keine Alternative. Punkt. Und jetzt wäre die Sendung eigentlich schon zu Ende.
Ja, ja.
So. Das Zweite ist, dass der Körper eine individuelle Konstitution hat und Disposition. Das heißt, wir sehen immer wieder bei diesen Autoimmungeschehen auch gewisse Dinge, die bei diesem Menschen noch dazu beitragen, wie zum Beispiel ein Polymorphismus mit gewissen toxischen Belastungen des Lebens gar nicht fertig zu werden. Zum Beispiel das aktive oder inaktive, die Folsäure in die aktive zu verwandeln. Prozesse, die wesentlich damit zusammenhängen, auch einen toxischen Prozess, ob das jetzt parasitär ist, ob das jetzt bakteriell ist, viral oder auch toxisch im Rahmen der Umwelttoxine. Dieser Mensch hat da schon eine gewisse Angreifbarkeit entwickelt. Das ist das Zweite, was ich beobachte. Und das Dritte ist natürlich, dass in dem Moment, wenn die Belastungen da sind und der Mensch kann sie auch nicht irgendwo wieder loswerden, entgiften, eine Belastung noch sich obendrauf setzt. Und dann ist es so, dass der höchste Joker, für meine Begriffe, den er wirklich noch rausholen kann, weil es erschöpft sich ja, das System ist ja wie eine Armee aufgebaut, die haben die Aufgaben, die haben die Aufgaben, die haben die Aufgaben, die haben die Aufgaben, die kümmern sich ausschließlich nur darum, dann ist der höchste Joker der Antikörper. Das heißt, es ist eigentlich die Kraft dessen auch, also ein Immunsystem mit dieser unglaublichen Macht, das ist ja jeden Tag spielt sich das hier ab, mit dieser unglaublichen, aber begrenzten Macht und geschliffen ist es ja tausende lang, darum sind wir heute so stark, aber dieser Macht, die begrenzt ist, steht eine unbegrenzte Umwelttoxikologie und Chronologie in der Zeit der Effekte allein durch die Impfungen, das ist ja schon ein Thema, gegenüber, das eigentlich ein Angriff auf unsere eigene Immunität ist. Und ich kann das heute eigentlich nur in dieser Frage so beantworten und damit auch die Prozesse eine Autoimmunerkrankung zu behandeln, nur so verstehen und nur so dem Leben vielleicht Stück für Stück ein bisschen mehr wieder Normalität zurückbringen. Und da will ich nicht irgendwie ausschließen, dass vielleicht auch mal eine Immunsuppression in dem Moment notwendig ist, zum Beispiel bei einer Colitis oder so, wenn du blutige Stühle hast und so. Aber wir kommen nicht weiter und wir erkennen an der Dimension der Zunahme, dass die Tendenz steigend ist, weil es uns ja auch in keinster Weise nur annähernd wir zurückrudern oder wir diese Prozesse mal überdenken, die wir mit einer Selbstverständlichkeit seit mehr als 30 Jahren oder länger tun, 70 Jahre.
Ja, ich verstehe ja im Notfall diese Immunsuppressiva zu geben, selbstverständlich, aber es muss ja dann letztendlich... ist das nicht zielführend? Es ist ja nur eine kurzfristige Unterdrückung.
Symptomatisch.
Aber das explodiert doch irgendwann. Ja. Das darf ja. Dampft doch Kochtopf, oder?
Ja, du bist ja immer angreifbarer, klar.
Ja, also man muss sich darüber klar werden, dass, wie du schon gesagt hast, viele, viele, viele Faktoren hineinspielen. Und alle diese chronischen Krankheiten, ob wir jetzt an Krebs denken oder ob wir an Herz-Kreislauf-Krankheiten denken, es ist immer ein multikausales Geschehen. Es ist nie eins. Es ist selbst selten zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und das gilt für das Immunsystem genauso. Und da ist der Darm, wie Peter schon sagte, ein ganz entscheidender Faktor. Und in der Naturheilkunde hat es immer schon Menschen, die gesagt haben, der Tod lauert im Darm. Ja, das ist die negative Variante. Man kann es auch positiv sagen. Die Gesundheit liegt im Darm, weil durch dieses Rohr sind wir mit der Umwelt verbunden und alles, was wir sind, kommt aus der Umwelt. Hallo, wir sind mal eine kleine Eizelle, eine befruchtete Eizelle. Das ist wie ein Staubkorn so groß. Und dann wird aus Umweltfaktoren wird da in so ein Körper, 1,90 groß, manchmal 80 Kilo, manchmal 120 Kilo, wird da zusammengesetzt. Alles aus der Umwelt. Und das muss alles über den Darm transportiert werden in den Körper, dass er das damit tun kann. In der Schwangerschaft hat der Fötus noch die Chance, dass die Mutter filtert. Ja, wenn jetzt aber die Mutter zum Beispiel nicht genügend richtige Nahrung zu sich genommen hat, dann ist sie in ihrem Baustofflager defizitär. Und dann hat das Kind, bekommt das Kind schon von Anfang an zu wenig von diesen Baustoffen. Und wenn es zum Beispiel Baustoffe sind, die das Gehirn braucht, wie die ungesättigten Fettsäuren, dann hat er einen Dachschaden, bevor er geboren ist. Man sieht den Kindern das nicht an. Aber sie haben eine defizite Struktur in ihrem Gehirn. Und das Gleiche, um jetzt wieder zum Thema zu kommen, gilt für das Immunsystem. Bin ich wieder bei meinem Vitamin D. Wenn die Schwangere nicht genügend Vitamin D in der Schwangerschaft hat, wird das Immunsystem falsch getunt. Und wenn es falsch getunt ist, kommt es eher zum Leaky Gut. Und wenn ich ein Leaky Gut habe, dann ist das auch wieder zum Teil Vitamin D bedingt, weil Vitamin D ist dafür verantwortlich, dass die Zellen in eurem Darm miteinander verbunden sind, dass da nichts durchgeht. Dann Tight Junctions, enge Verbindungen. Und diese Tight Junctions muss Vitamin D fördern. Wenn es nicht da ist, gehen die auseinander. Und dann haben wir die Situation, die Petra ja schon geschildert hat, dass nicht nur die Toxine, sondern auch ganz normale Substanzen aus unserer Nahrung unverändert ins Blut gehen. Und dann schreit das Immunsystem natürlich auch, hallo, das kenne ich nicht, das gehört nicht dahin. Und macht dann eine allergische Reaktion auf diese Substanz, die ich ganz ohne an was zu denken gegessen habe, die ich auch vielleicht 20, 30 Jahre in meinem Leben immer gegessen habe, aber kein Leaky Gut hatte. Kriege ich jetzt Leaky Gut, kann ich plötzlich keine Eier mehr vertragen, kann diese oder jenes mehr vertragen. Das heißt, ich fördere meine Erkrankung, indem ich mich ganz normal verhalte. Was ist denn das? Das ist grausig, ist das. Aber wir müssen wissen, dass es ist, und dann müssen wir anfangen zu suchen. Und einer nach dem anderen angehen, versuchen, es zu modifizieren. Und wir haben Mittel, mit denen wir es tun können. Nur man muss dran denken. Und dass ihr damals gerne Hashimoto-Patienten gefunden habt, das hat daran gelegen, dass die Kollegen zu doof waren, die Diagnose zu stellen.
Auch vielleicht.
Ja? Ich bin als Nuklearmediziner auch Endokrinologe gewesen. Und für uns war damals in den 70er Jahren war die Hashimoto-Thyreoiditis schon sehr wohl bekannt. Wir haben die Antikörper damals, die in der Hashimoto-Thyreoiditis eine Rolle spielen, haben wir schon im Labor bestimmen können. Das heißt, in kleinen Kreisen war das, wie heute auch viele andere Dinge, sehr wohl bekannt. Und im Mainstream nimmt keine Reaktion. Und dann gibt's das einfach nicht. Und das ist halt ein sehr unbefriedigender Zustand, den wir aber offensichtlich aushalten müssen, beziehungsweise wo du ja nur sehr intensiv dran arbeitest, das Wissen in die Welt zu bringen. Ja? Wissen ist Macht und Unwissenheit ist Ohnmacht. Das gilt auch fürs Mainstream-Schulmedizin. Ja.
Vielleicht, Alexander, kann man den Zuschauern mal so ein Beispiel nennen. Also wenn eine Katze eine Maus frisst, dann muss die Katze in der Lage sein, im Katzendarm diese Maus aufzuspalten.
Ja.
Das heißt, das ist Mäuse-Eiweiß. Mäuse-Eiweiß geht nicht zusammen mit Katzeneiweiß. Das funktioniert nicht. Wir können nicht einfach nur, weil wir Freunde sind, unser Blut austauschen.
Mhm.
Dann würden wir sofort am anaphylaktischen Schock sterben. So. Das heißt, der Körper ist darauf aufgebaut, dass dieses Eiweiß in ein körpereigenes Eiweiß umgewandelt werden muss. Deshalb ist die innigste Beziehung für eine Mutter das Kind und das Kind die Mutter. Wenn eine Katze aber jetzt eine Maus frisst, dann muss sie in der Lage sein, dieses Mäuse-Eiweiß aufzuspalten, dass die Bausteine vorliegen, die Aminosäuren.
Ja.
Das muss jeder Organismus. Dafür hat er natürlich Enzyme und, und. Ein geborenes Kind wird von alledem erst im Laufe seines Lebens die Anpassung aufbauen an ein Fremdeiweiß. Das heißt, wenn jetzt die Katze die Maus frisst und kann dieses Mäuse-Eiweiß gut aufspalten und die Aminosäuren liegen vor, dann sind das Bausteine, auf denen sie, wenn sie dieses Mäuse-Eiweiß über den Darm resorbiert, ganz viele eine starke Katze wird. Ich musste vor dem Studium im Tierstall arbeiten, da haben wir gearbeitet, furchtbar, mit Mäusen und Ratten. Und ich hatte abends vergessen, da kam gerade noch eine Lieferung Mäuse, 200 Mäuse. Ich musste abends zur Abendschule und den habe nicht richtig zugemacht. Und dieser Tierstall hatte eine Katze. Und als ich morgens kam, war auf, Mäuschen alle drumherum, aber waren nicht mehr 200. Oben lag die Katze schnarchen. Ich werde das Bild nie vergessen. So, ich wollte aber sagen, wenn die Katze dazu im Rahmen ihres kranken oder angeschlagenen oder insuffizienten Mäusedarms nicht in der Lage ist, diese Eiweiße abzubauen, 2, 3 Vorstufen vor diesem Abbauprozess resorbiert und aufnimmt, kriegt sie Schnupfen. Kriegt sie Durchfall. Geht ihr das Fell aus. So, und das ist bei Menschen nichts anderes. Wenn das Kind geboren wird und ein Fremdeiweiß bekommt, jetzt stillen klappt noch nicht so richtig, nehmen wir mal schnell von Nestle eine Milchnahrung, die ist auf Kuhmilcheiweiß. Oder gleich, wir impfen ja nicht heute nach dem dritten Leben, wir machen ja schon 2. und dann 6-fache Impfung, das wird auf Hühnereiern gezüchtet, dann ist da eine Fehlinformation im Organismus und es beginnt Alarm zu schlagen. Das wollte ich eigentlich nur noch ergänzen, dass Menschen auch begreifen, wie dünn das Eis immer mehr wird fürs Leben, das ja eigentlich der Stabilität erfahren soll, die ich sich selber aufbauen möchte.
Aber jetzt nochmal, so, klar, diese Impfungen sind ja auch auf einem Ei aufgebaut und das weiß man ja und dass es dann zu einer Reaktion kommen kann, weiß man doch jetzt Ei auch, oder?
Na, aber.
Aber wird nicht Konsequenzen daraus gezogen?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, weil ja letztendlich geht's immer nur, ist da eine Rötung an der Impfstelle oder nicht? Oder die, wenn es nicht innerhalb von 3 Tagen ist, hat das ja damit gar nichts mehr zu tun. Schau doch mal heute, was wir eskaliert an Impfschäden haben und nichts hat damit überhaupt was zu tun. Nein, das ist eine Verneinung und eine Verniedlichung der Problematik, die so viel Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit benötigen würde, dass, glaube ich, da viel Arbeit zu leisten ist. Und vielleicht können wir ein bisschen dazu beitragen, was wirklich eine wertvolle und ein guter Schutz für Kinder bedeutet. Was brauchen Kinder wirklich, um stark ins Leben zu gehen? Und was sollte man wirklich auch aus der Erfahrung der 70 Jahre bedenken? Denn was wir nicht mehr haben im Moment oder seit 30 Jahren, ist Not und Nahrungsmangel, das haben wir nicht mehr. Und deshalb stehen wir dem Leben mit einer ganz anderen...
Kalorienmangel. Kalorienmangel gehe ich an.
Jetzt Eiweiß,
aber Silent Hunger ist der Hunger nach vielen Substanzen, die wir nicht bekommen. Ja. Aber nochmal auf das Problem des Autoimmunprozesses. Wir haben eben schon gesagt, wenn wir Leaky Gut haben, gehen Substanzen ins Blut, auf die der Körper dann reagieren muss, weil sie fremd sind. Das Problem beim Impfen habe ich auch lange Zeit nicht verstanden. Es wird ja nicht nur dieses Eiweiß dann da reingetan, sondern es gibt ja immer den Booster-Faktor, der wirklich nur dazu da ist, das Immunsystem unspezifisch zu aktivieren. Ja, unter Umständen ist dieser Effekt viel, viel größer als das, was das eigentliche Impfagent ist. Und wenn ich jetzt hingehe und immer wieder diese Booster-Substanz da rein tue, die letztlich toxisch für den Körper sind, dann dreht irgendwann das Immunsystem durch. Das ist genauso, als wenn ich laufend eben Leaky Gut habe und dort falsche Nahrung habe. Und wenn dann eben noch andere Dinge dazukommen aus der Umwelt, die auch dieses System belasten, dann habe ich eben letztendlich ein Immunsystem, was vollkommen platt ist. Und was irre ist für mich auch, dass man das in den ersten Monaten macht. Ja? 6-Fach-Impfung. Der Mensch ist eine geniale Konstruktion. Bis dahin, dass er unfertig auf die Welt kommt. Auch da gibt es ja Meinungen, die sagen, die Natur ist zu dumm, ein Kind fertig zu machen im Mutterleib. Ja? Das geht alles nicht. Nein, wir kommen unfertig auf die Welt, um den Feinschliff in dieser neuen Umwelt zu tun. Dass aber wir Menschen die Umwelt dermaßen verändert haben, dass dieser Feinschliff dann toxisch auf das Kind wirkt, haben wir nie gerafft. Und deswegen ist es unsinnig, einem Kind, was dabei ist, auch sein Immunsystem entsprechend aufzubauen, ihm diese ganzen toxischen Substanzen reinzuholen. Das muss schiefgehen. Systembedingt schiefgehen. Aber es wird nicht gehört.
Naja, und auch eine gesunde eigene Immunität aufbauen zu dürfen.
Ja,
ne?
Weil natürlich.
Ich werde nie vergessen, ich habe vor 15 Jahren mal einen Vortrag gehalten bei Sanum und da haben sie mich gebeten, was brauchen Kinder, damit sie groß werden, und habe dann nur mal eine Impfung rausgegriffen und darin es erklärt und habe mir die Tetanus-Impfung rausgenommen. Und war durch Zufall 3 Tage vorher eine Abendveranstaltung übers Labor und jemand stellte übers Labor einen Test fest, wo man Antikörper bestimmt. Der sollte also diesen Test den Ärzten vorstellen, eine Antikörperbestimmung, bevor er impft. Und es war interessant, weil ich habe gedacht, das gucke ich mir mal an, weil es können ja Fragen kommen. Ich bin ja eigentlich die seit schon lange Zeit immer impfkritische Risiko nutzen. Und das gucke ich mir mal an. Und dann erzählt er doch und sagt, wissen Sie was, also dieser Test ist total gut. Wir können hier ganz schnell die Antikörper bestimmen, damit Sie sehen, wie der Titer ist. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, der ist ziemlich teuer. Also wenn Sie den machen, machen Sie, aber er ist teuer. Da habe ich so gedacht, du bist jetzt hier fürs Labor. Du sollst den verkaufen. Ich weiß nicht, was morgen früh, wo du hinzitierst wirst. Das war Nummer eins. Und Nummer zwei war, dass er sagte, und das eine will ich Ihnen auch noch ans Herz legen, ein Antikörper hat nie die Aussage, dass dieser Mensch immun ist. Er zeigt nur an, es hat einen Kontakt gegeben.
Aha. Da?
Ja, klar. Aber die Botschaft war so ernüchternd, dass ich dachte, ja schön, da wiegst du dich in Sicherheit und bist gar nicht ausreichend geschützt. Denn wisst ihr, wer den Impftiter festlegt? Weißt du, wer den festlegt, den Impftiter, wie hoch der sein muss? Der Hersteller der Impfung. Und das habe ich damals also als sehr, das hat mich immer wieder nur beschäftigt, wie wir uns, dafür würde ich gar nicht sagen, dass vielleicht in einer Notsituation und so was ja gedacht, wir impfen Gesunde, immer Gesunde, damit sie in Notsituationen auf ein Fundament von Antikörpern zurückweisen dürfen. Ich möchte überhaupt diesen Impfgedanken nicht von vornherein mit Füßen treten. Das war in einer Notsituation, wo Menschen an bakteriellen Prozessen und Infektionen gestorben sind, ein ganz wertvoller Gedanke. Für meine Begriffe ist es nur höchstartig nicht fair, uns immer mehr Impfungen auszudoktrieren und auf der anderen Seite die Entwicklung zu all diesen Erkrankungen als völlige Selbstverständlichkeit hinzunehmen. Was hat eine Tetanusimpfung bei einem 2-Monats-Kind zu suchen? Was hat eine Hepatitis beziehungsweise eine Tetanusimpfung zu suchen? Und das sind so Dinge, wo ich denke, über Risiko Nutzen ist immer individuell zu entscheiden, aber was müssen sich Menschen verantworten, werden ausgestoßen, dürfen nicht in den Kindergarten? Das nimmt einen ganz, ganz für meine Begriffe nicht guten Verlauf.
Lass uns vielleicht noch abschließend zu dieser Sendung noch 2 Minuten über die Herangehensweise zu einer wirklich zielführenden Lösung reden.
Ja.
Also ich habe gehört, ganz klar der Darm, man muss immer den Darm anschauen. Wenn da die Barriere zu ist, die Silikagat wirklich zu ist, dann ist die Gefahr viel, viel kleiner, dass der Körper gegen sich reagieren muss, oder? Also langsam.
Ja, also um das Thema aufzugreifen und das weiterzuführen, es hat eine große Untersuchung gegeben über die Kindergesundheit. Und was hat man festgestellt? Die Kinder, die auf dem Bauernhof aufgewachsen sind, im Dreck und so weiter und so fort, das waren die gesündesten, nicht die in der Stadt gelebt haben. Da sind wir bei dem Stichwort Natur. Wenn wir in einer artgerechten, natürlichen Umwelt leben, kriegt der Körper alles, was er braucht und baut dann eben auch ein Top-Immunsystem auf. Wenn er aber in Betonwänden aufwächst, wo ihm viele, viele Substanzen, die er für seine Entwicklung braucht, nicht gegeben sind, zusätzlicher Stress und so weiter hat, dann kommt ja letztlich ein Krüppel daraus. Er kann sich nicht zu dem Top-Menschen entwickeln, wie er gedacht ist. Er kann seine eigenen Anlagen nicht wirklich entwickeln. Und dahin müssen wir wieder kommen, dass wir alles reduzieren, alles wegnehmen, was uns in der eigenen Entwicklung als Mensch stört.
Ja.
Also therapeutisch wissen wir heute viel.
Ja.
Wir wissen heute wirklich sehr, sehr viel, was auch Autoimmunprozesse verantworten. Das ist die Frage wirklich einer Darmdysbiose und Leaky Gut. Das sind Prozesse, die muss man natürlich selbstverständlich als erste Option im Griff haben. Das ist die ganze Frage der, wo ich erzählte, die Polymorphismen. Was ist bei mir anders? Welche Disposition habe ich? Das ist die hohe Frage der umwelttoxischen Belastung. Das ist erstmal Fakt. Diese 3 Dinge muss jeder Autoimmunmensch wissen.
Entlasten, ja.
Und wir arbeiten dann sehr viel mit Naltrexon, eine Substanz, wo ich einfach merke, die wirkt so wunderbar regulativ in diesen Autoimmunprozessen, dass wir sehen, dass die Dinge sich auch wirklich verändern. Wir arbeiten mit hochdosiert Kurkumin, um den Inflammationsfaktor zu senken. Und in jedem Fall immer Darmtherapie, die kann sehr konsequent aufgestellt sein. Aber wir können natürlich auch das sekretorische IgA messen und setzen ganz viel in dem Moment Kolostrum ein. Aber das ist jetzt einfach nur so ein ganz kleines Rezeptchen. Aber es hat sich unglaublich bewährt, auch diese Prozesse, die ja für Menschen wirklich auch niederschmetternd sind in der Fragestellung. Das ist jetzt ein Prozess, der läuft und da kann man nichts mehr tun.
Du hast vorhin das Wort genannt, man weiß heute viel. Wer ist der Mann?
Ja. Eine kleine
Hitze von Ärzten.
Naja, ich will ja nur dankbar und stolz darauf sein, dass wir wenigstens schon so viel wissen. Mhm. Wir wissen heute auch nur ein Bruchteil dessen. Aber viel ehrlicher wäre die Fragestellung, dass wir uns darum kümmern, sie zu verhindern. Denn das ist doch möglich, also, oder?
Ja.
Das haben wir doch, glaube ich, jetzt ganz gut rausgearbeitet.
Also den Faktoren noch, bitte den Stress nicht vergessen.
Klar.
Alle Autoimmunerkrankungen haben einen Stressfaktor mit drin. Gerade bei der MS zum Beispiel. Junge Frauen kriegen das erste Kind, sind verheiratet, kriegen erst Kind, sind im Beruf noch mit drin und haben noch ein paar körperliche Dinge und dann den Stress aus dieser Situation. Die Damen sind ja multitaskingfähig, ja? Nur der Körper mag Multitasking nicht. Der kriegt Stress dadurch. Das heißt, die jungen Frauen kriegen Stress, waren pumpergesund und plötzlich haben sie eine MS. Und dann wird mit Chemie da drauf gegossen, glaube, man könnte diesen Prozess, nein, ich muss die Faktoren schön sortieren, muss die rausnehmen und abracadabra, die MS verschwindet. Sie verschwindet ganz, ganz einfach, wenn ich die ursächlichen Dinge wieder beiseite tue. Es geht.
Hübsch, abracadabra.
Das ist ein Schlusszitat, genau. Danke ganz herzlich, Professor Jörg Spitz und liebe Petra Wiechel. Für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und was ich mir persönlich noch aufgeschrieben habe aus diesem Interview ist, die Natur hat immer recht.
Ja.
Und dieser Satz fand ich auch ganz, ganz toll, so dass man eigentlich einen ganz anderen Blickwinkel auf die Gegebenheiten vielleicht entwickeln kann für eine Krankheit, zu Krebs und, dass man es einfach mit anderen Augen betrachten darf. In diesem Sinne, alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.